Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Frohe Pfingsten wünsche ich euch. Auch bei mir ist es so, dass ich natürlich das gute Wetter ein bisschen ausnutzen möchte und deswegen gibt es auch jetzt erst eine Ausgabe, nachdem in jedem der Conference Finals zwei Spiele absolviert sind. Und die Ausgabe, die wird heute, denke ich, auch kurz und knackig sein. Erstes Spiel in den Conference Finals, das war das Spiel 1 in der Western Conference. Die Colorado Avalanche zu Hause gegen die Vegas Golden Knights. Bei Vegas fehlte Mark Stone, das war schon fast zu erwarten. Hatte ja dann auch in der Serie gegen die Ducks zum Schluss Spiele verpasst. Und bei der Colorado Avalanche, da fehlte für mich eher schon so ein bisschen überraschend Cale Makar. Der hatte zwar auch zum einen schon in den vorherigen Partien mal ausgesetzt, hatte dann auch in Spiel 5 gegen Minnesota mal kurz den Weg angetreten in die Kabine, war aber letzten Endes dann auch wieder mit auf dem Eis und hat eben dieses Spiel auch zu Ende gespielt. Trotzdem scheint er richtig angeschlagen zu sein und hat eben Spiel Nummer 1 dann auch nicht absolvieren können und damit ja, eine Schwächung auf beiden Seiten, wobei ich tatsächlich auch da sagen würde, normalerweise auf dem Papier Mark Stone das größere Problem für die Vegas Golden Knights, weil er einfach so ein essentieller Bestandteil ist. Natürlich ist Cale Makar vielleicht der beste Verteidiger der Liga, nur die Avs sind das tiefere Team, die Avs haben mehr Qualität und müssten auch ohne Makar zurechtkommen. Das Spiel ging los, es war, würde ich sagen, erstmal vielleicht so ein bisschen auch abtasten. Es war sehr defensiv geprägt, es war sehr diszipliniert, was beide Mannschaften da gezeigt haben, vor allem eben auch bei der Defensivarbeit. Es gab nicht wirklich viele Torchancen. Bei Natural Stat Trick standen 4-3 für die Avs. Tatsächlich hatte ich eher das Gefühl, dass Vegas da mehr Torchancen hatte. Und auf jeden Fall haben beide Mannschaften nicht getroffen. Der Corsi-Wert auch 51% für Colorado. Das ist ja sehr, sehr ausgeglichen. Also es ging mit 0-0 in die erste Drittelpause und dann gab es die Führung für die Vegas Golden Knights im zweiten Drittel. Da waren auch schon wieder 12 Minuten 30 fast absolviert. Coughlin mit seinem ersten Playoff-Tor, das 1-0, ja, vielleicht ein Schuss, den Wedgwood haben möchte, würde ich sagen, im Nachhinein, der geht 5-hole. Auf jeden Fall Führung für die Vegas Golden Knights und 2,5 Minuten später gibt es für die Avs die nächste kalte Dusche, Pavel Dorofeev mit einem Powerplay-Tor. Auch da, ja, Wedgwood rechnet damit, dass der Puck als Seampass rübergeht auf die andere Seite, macht so ein bisschen vorne die eine kurze Ecke auf und Dorofeev mit seinem 10. Tor in diesen Playoffs. Sehr, sehr gute Saison bisher für ihn. Mana und Hertl mit den Vorlagen 2-0 nach 40 Minuten. Powerplay zu Beginn des letzten Spielabschnitts für die Avs, aber anstatt da den Anschlusstreffer zu machen, gibt's den nächsten Rückschlag. Brad Howden kommt quasi von der Strafbank und bekommt dann den Puck nochmal als Rebound und schlägt den, beziehungsweise Ben Hutton kommt von der Strafbank und dann kommt Brad Howden mit einem Rebound, schlägt den da aus der Luft quasi rein. 3-0 nach 1 Minute 34 im letzten Drittel. Die Avs sind aber die Avs. Die Avs kommen zurück. Sie holen sich erstmal das erste Tor, Nichushkin. Jemand, wo ich ja auch immer gesagt habe, der ist sehr, sehr wichtig. Der kann dafür sorgen, dass Colorado in der Playoff-Serie auch mal ein paar Tore hintereinander machen kann. Beziehungsweise eben dann auch wieder die Tiefe bekommt. Auf jeden Fall eher mit einer Deflection quasi mit dem 1-3. Dann Colorado viel, viel Druck gemacht. Letzte Drittel auch 9-1 Torchancen. Kurz vor Ende haben sie das nächste Powerplay. Und Nathan McKinnon mit einer richtig schönen Bewegung legt da seinen Gegenspieler aufs Eis, spielt vors Tor, Landeskog mit dem 2-3. Das kam aber aus Avs Sicht zu spät, da waren noch 2,5 Minuten ungefähr zu spielen, das reicht aber nicht aus. Stattdessen gibt's ein Empty Net Goal durch Nick Doubt und damit hat Vegas Spiel Nummer 1 mit 4-2 gewonnen. Vielleicht ein bisschen überraschend, weil man natürlich bisher die Avs sehr, sehr souverän zu Hause gesehen hat. Ich denke, insgesamt so das letzte Drittel war okay für Colorado, aber da lagen sie eben schon wieder 2-0 und dann direkt zu Beginn 3-0 zurück. Also das kannst du dir gegen andere Gegner erlauben, gegen Vegas aber nicht. Also Vorzeichen da auch klar vor Spiel Nummer 2. Colorado musste im Prinzip gewinnen, denn 0-2, das wird schon sehr, sehr schwierig. Ich habe nachher die Quote quasi auch für euch. Und ich hatte persönlich auch damit gerechnet, dass jetzt irgendwann Cale Makar wieder zurückkommt, denn es hörte sich für mich, wie gesagt, vorher nicht so an, als ob er so schwer verletzt wäre. Klar angeschlagen, aber offensichtlich ist da doch mehr, denn er hat auch Spiel Nummer 2 nicht absolvieren können. Bei Mark Stone das Gleiche, wobei ich bei Stone fast im Moment davon ausgehe, dass der im Conference-Finale nicht zu sehen sein wird, es sei denn, es gibt ein Spiel 7, aber naja, warten wir mal ab. Auf jeden Fall Spiel Nummer 2 und auch da meine Erwartungshaltung war, dass Colorado jetzt wesentlich zielstrebiger ist, dass Colorado versucht jetzt auch direkt mal zu zeigen, was sie können, vorne viel, viel Druck macht, viel, viel Power, sehr, sehr gut auch spielt vorne, sich Torchancen erarbeitet und so weiter und so weiter. Also alles das, was, ja, ich will nicht sagen alles das, aber vieles von dem, was im ersten Spiel zu vermissen war und was sie da nicht gezeigt haben, das hatte ich persönlich erwartet für Spiel Nummer 2. Aber auch da wurde ich enttäuscht und die Fans der Avs auch, denn Vegas war für mich im ersten Drittel das bessere Team. Vegas hatte einen richtig guten Gameplan. Sie haben dafür gesorgt, dass Colorado überhaupt nicht zum Zug kommt, dass sie kaum Tempo haben, dass sie kaum in die Nähe des Tors kommen, nicht in den Slot, kaum Geschwindigkeit. Sie sind sehr, sehr gut, einfach das auch abzuschirmen. Sie gewinnen außen die Battles an der Bande sehr, sehr gut, die Golden Knights. Und Colorado mit extremen Problemen. Vegas, wirklich bessere Team, sagt dann auch die Statistik. 5-3 Torchancen für die Vegas Golden Knights. Tja, und wie es manchmal so ist, die Avs spielen noch schlechter als in Spiel 1. Und plötzlich führen sie, weil sie dann am Ende durch Ross Colton ja einen Treffer erzielen und mit 1-0 in die Drittelpause gehen. Da ist es vielleicht so, dass man da sagen muss, da sieht Carter Hart nicht so ganz gut aus, wobei das auch ein Broken Play ist. Ich glaube, ein Schuss wird erst noch abgeblockt und dann Colton ein bisschen weiter entfernt als der Slot. Es steht 1-0 für die Colorado Avalanche. Du gehst aus dem Drittel raus, wo du schlecht gespielt hast, wo der Gegner besser war und führst. So. Und dann kommt das zweite Drittel. Da war Colorado okay. Sie haben 5-0 Torchancen gehabt. Also Vegas, keinerlei Torchancen im zweiten Drittel. 70% Corsi-Wert. Richtig gut gespielt. Auch Expected Goals aus dem ersten Drittel war 0,5 aus Avs Sicht und 1,7 fast für Vegas. Also damit 1-0 rausgehen. Okay. Und das zweite Drittel, Colorado 1,15. Vegas im zweiten Drittel 0,09 als Corsi-Wert. Und das Drittel endet mit 0-0. Colorado nutzt die Torchancen nicht. Sie sind nicht eiskalt, sie sind schlecht vorne, da sind Abschlüsse dabei, die daneben gehen, da sind viele Schüsse dabei, die natürlich auch geblockt werden, aber sie machen es Carter Hart und sie machen es der Verteidigung der Vegas Golden Knights viel zu einfach. Da wird immer der schöne Schuss gesucht, da wird nicht versucht, einfach mal in Richtung Tor zu schießen. Carter Hart ist gut drauf, aber Carter Hart ist kein guter Torhüter. Sorry, da musst du viel mehr schießen, da musst du viel mehr auch Verkehr vorm Tor haben, das kann so nicht funktionieren. Sie machen das 2-0 nicht, es geht ins letzte Drittel und wie es dann so ist, oft sind es dann manchmal auch Spieler, die vorher nicht so gut waren, die vorher auch lange nicht getroffen haben. In dem Fall ist es dann so, dass bei den Vegas Golden Knights Jack Eichel den Ausgleich macht, 9 Minuten 15 waren da rum, keine oder knapp 2 Minuten später Barbashev mit dem 2-1 für die Vegas Golden Knights. Colorado versucht natürlich Druck auszuüben, es gelingt ihnen nicht und am Ende Barbashev mit seinem nächsten Tor im D-Net-Goal. 3-1, Deckel drauf, beide Spiele in Denver gewonnen von den Vegas Golden Knights und Colorado droht die Saison, die super war bisher, die traumhaft verlaufen ist, zum Albtraum werden zu lassen. Schlecht gespielt, weitestgehend im ersten Spiel, schlecht gespielt im ersten Drittel von Spiel 2, trotzdem geführt, Torchancen nicht genutzt im zweiten Drittel zu Beginn des letzten Drittels und dann am Ende bestraft worden, Vegas wesentlich effizienter, Vegas hat einen Gameplan, der die Avs richtig gut rausnimmt, die, wie gesagt, spielen das, was sie können, das ist meiner Meinung nach nicht besonders viel, aber für Colorado reicht es im Moment, weil die sehr planlos agieren Und natürlich kann man sagen, Cale Makar fehlt, aber auf der Gegenseite fehlt Mark Stone. Und wenn die Vegas Golden Knights jetzt schon defensiv gut sind, dann möchte ich nicht wissen, wie die spielen, wenn Stone wieder fit ist. Und bei Colorado, du hast einfach so viele Spieler. Und wenn du dann auch Death Scoring bekommst von einem Colton, wenn man jetzt auch die Torschützen sieht, Eichel, Barbashev und Barbashev, das sind die Großen bei Vegas. Bei Colorado kein McKinnon, ich spreche gar nicht mal von Nelson und Kadri, sondern die bisher auch nicht getroffen haben, oder die bisher getroffen haben, die haben jetzt auch nicht getroffen. McKinnon hat nicht getroffen, Netschers ist abgetaucht. Das ist einfach nur schlecht, muss man so hart sagen. Das ist wirklich, wirklich schlecht, was die Avs da zeigen. Und ich habe euch vorhin gesagt, die Quote in einem Conference-Finale hat bei bisher 20 Serien, wo es 0-2 stand, nach den ersten zwei Partien für ein Heimteam noch nie ein Heimteam diese Serie drehen können. Das heißt, wenn du zu Hause beide Spiele in einem Conference-Finale verloren hast, hat es bisher in der Geschichte der NHL noch kein Team geschafft, das zu drehen. Glaube ich, dass die Avs das erste Team sein können, wenn wir über die Avs reden von vor anderthalb Wochen? Ja, dann glaube ich das. Wenn wir aber über das reden, was jetzt in den letzten zwei Spielen passiert ist, dann nicht mehr. Und man muss eben auch sagen, mit jeder Phase, mit jedem Drittel, mit jedem Spiel wächst das Selbstvertrauen der Vegas Golden Knights und die sind im Moment richtig auf dem Höhenflug und die Avs müssen einfach Spiel Nummer 3 gewinnen, egal wie, es ist auch vollkommen, ob sie da 2-1 oder 1-0 in der 8. Verlängerung, es ist vollkommen egal, sie müssen Spiel Nummer 3 gewinnen, ansonsten ist die Saison beendet und das wäre ein epischer Kollaps und für mich ist es auch so, du kannst natürlich sagen, es sind die Spieler auf dem Eis. Aber Jared Bednar ist jetzt schon so lange in der Liga. Und ich habe es letztes Jahr gesagt, ich habe es die letzten Jahre immer wieder gesagt bei der Colorado Avalanche. Du konntest immer wieder so ein paar Gründe finden, warum es dann nicht lief. Ein paar Mal waren Verletzungen, Nichushkin war mit dabei und so weiter, Entscheidungen. Aber letzten Endes muss irgendwann auch der Coach mal so ein Matchup gewinnen. Und irgendwann muss Jared Bednar für mich auch mal entscheidende Dinge rausholen. Und man kann ihn loben gegen Los Angeles, da war es die Qualität der Avs. Gegen Minnesota haben sie davon profitiert, dass die Verletzungen hatten. Letztes Jahr war es schon gegen Dallas schlimm, dass sie die Serie verloren haben. Wenn sie jetzt gegen Vegas die Serie verlieren, muss ich ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht muss man dann extrem die Coaching-Frage stellen, weil das ist für mich sogar noch ein besserer Kader, den die Avs aktuell haben. Vielleicht bei der Verteidigung könntest du noch ein Fragezeichen machen, aber von der Offensive her, von den Spielern, die sie in der Offensive haben, ist der Kader, den sie dieses Jahr haben, besser als das, meiner Meinung nach, was sie 2022 haben. Und die Vegas Golden Knights sind für mich deutlich schlechter. Und das siehst du auf dem Eis viel zu selten. Und es ist viel zu schön, was die Avs spielen wollen. Sie müssen mal lernen, dass es in den Playoffs eben um dreckige Tore geht, um harten Einsatz, um Kämpfen, um jeden Puck. Das habe ich so vermisst in den letzten Spielen. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Und aktuell sieht es nicht danach aus, als ob es überhaupt noch mal ein drittes Heimspiel ist es ja dann für die Colorado Avalanche in Denver geben kann. Also bisher epischer Kollaps, fast schon, was die Avs da in den Playoffs veranstalten. Es ist wirklich nicht schön mit anzusehen. Harter Cut und wir gehen rüber in die Eastern Conference, um euch da nochmal kurz abzuholen. Die Carolina Hurricanes mit der Rekordpause von dann quasi 12 Tagen zwischen dem Sweep gegen Philadelphia und Spiel 1 gegen die Canadiens, die 2x7 Partien absolviert haben und dann quasi fast direkt aus Buffalo in Richtung Carolina unterwegs waren. Es geht los, Spiel Nummer 1 zwischen diesen beiden Teams und es gibt den perfekten Beginn für die Carolina Hurricanes. Sie gehen in Führung und sie beginnen dieses Spiel Nummer 1 so, wie sie die letzten Partien auch absolviert haben. 33 Sekunden, Seth Jarvis mit dem 1:0, sein zweites Tor in den Playoffs. Die Führung fürs Heimteam. Worst-Case-Szenario aus Sicht der Montreal Canadiens. Du bist auswärts, die Kulisse ist direkt da, feiert noch das 1:0 und der Hallensprecher sagt noch den Treffer an und plötzlich steht Caulfield vollkommen frei im Slot und macht nach einer Minute 27 Sekunden nach dem 1:0 für Carolina direkt den Ausgleich für die Montreal Canadiens und Wechsel nach Toren sind so dermaßen wichtig und in dem Fall ist es wirklich erstaunlich, dass die Carolina Hurricanes da diesen Fehler machen und nach dem 1:0, nach dem frühen 1:0 direkt mal ins offene Messer laufen und sich da den Ausgleich fangen. Und auch danach war es plötzlich so, dass man das Gefühl hatte, das hat sie so ein bisschen geschockt und ein bisschen rausgenommen. Ganz, ganz komisch, finde ich. Weil ja Carolina also sehr gut begonnen hat, genau den Gameplan, du gehst 1:0 in Führung, okay, passierst das 1:1, aber trotzdem kannst du ja danach normalerweise relativ ruhig weiterspielen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es so einen kurzen, so eine kurze Panikphase gab für die Carolina Hurricanes. Und es gab schon danach direkt eine Chance für die Montreal Canadiens. Sie sind dann immer wieder relativ schnell auch nach vorne gekommen und Philip Deneau fährt ziemlich frei dann auf Anderson zu, macht das 2:1, da waren 4 Minuten und 4 Sekunden gespielt und plötzlich haben die Canadiens dieses Spiel direkt früh gedreht und das war, wie gesagt, für mich sehr, sehr erstaunlich, dass die Canadiens da als wirklich erfahrenes Team so dann auch vorne ins offene Messer reingelaufen sind. Es ging quasi fast so weiter, auch dann wieder in der nächsten Phase, paar Minuten später, eigentlich der Puck gesichert, hinterm Tor der Hurricanes. Die Canadiens erobern die Scheibe und dann komplette Unordnung hinten. Nächste Gelegenheit für Montreal und Texier macht das 3:1. Auch da muss ich dann sagen, irgendwann muss man auch bei Anderson so ein bisschen die Frage stellen. Und das ist ja auch erstaunlich. Ich habe euch die Statistiken ja genannt. Einmal, wie gut er bisher war, aber dann eben auch, was seine Werte in den Playoffs betrifft. Und die waren schlecht in den Conference Finals. Und es war halt einfach so, dass er in den bisherigen Jahren da nicht gut war. Und was natürlich nicht hilft, wenn dein Torhüter nicht gut ist, wenn du dann in der Abwehr auch noch wie ein Hühnerhaufen agierst. Das 4:1 für die Canadiens, noch im ersten Drittel, wieder ein Ortman Rush. Wieder etwas, wo zwei Verteidiger sich nach außen orientieren. Es sind insgesamt 4 Spieler der Carolina Hurricanes in der Nähe, aber keiner ist komplett vernünftig positioniert und es gibt den 4. Treffer im ersten Drittel. Wir reden über das erste Drittel. Carolina hat vorher in beiden Serien insgesamt jeweils 5 Tore kassiert und jetzt kassieren sie direkt mal im ersten Drittel 4 Treffer und die Hurricanes, die hatten nicht nur diese Torchance, also es war auch so, da hätten durchaus auch noch mehr Tore fallen können im ersten Drittel für die Canadiens, die ein oder andere Gelegenheit noch hinterher, 8 hochkarätige Torchancen im ersten Spielabschnitt, Wahnsinn, also das war wirklich unfassbar, wie da Carolina verteidigt hat und für die Canadiens natürlich klar, sehr, sehr gute Situation und sie machen direkt mal sehr, sehr effizient die Tore. Dann geht es in den zweiten Spielabschnitt rein, Carolina arbeitet sich so ein Stück weit besser nach vorne, lässt aber auch immer noch Torchancen zu, gibt einen Pfostentreffer auf der einen Seite, das ist auch so ein Punkt, wo man sagen könnte, da hätte das Spiel kippen können. Pfostentreffer auf der einen Seite und statt 5:1 für die Montreal Canadiens gibt es direkt den Gegenangriff und Eric Robinson mit dem 2:5 mit seinem ersten Playoff-Tor, das wollte ich sagen, das war die 1 hier hinterm Torschützen, also ja, auch früh dann im zweiten Drittel und ich dachte dann auch, Mensch, jetzt kommt Carolina nochmal rein. Seth Jarvis hat dann auch noch eine Chance und da muss man sagen, Dobisch sehr, sehr gut gehalten. Verhindert da im Prinzip, würde ich sagen, dass dieses Spiel komplett kippt. Und ja, dann Montreal, finde ich, danach wieder auch cleverer agiert. Natürlich wissen sie, dass Carolina viele Aktionen hat, dass Carolina viel den Puck hat, aber dann gibt es am Ende ein wirklich wunderschönes Tor von Juraj Slafkovský zum 5:2. Damit war der Deckel drauf und er macht am Ende sogar noch das 6:2, einen Empty-Net-Goal. Und wie gesagt, die Hurricanes in keiner der beiden Serien vorher mehr als 5 Tore in den gesamten 4 Spielen kassiert und jetzt direkt in der ersten Partie 5 Tore und dann noch ein Empty-Net-Goal hinten drauf. Und die Canadiens holen sich gleich erstmal nach Spiel 1 das Heimrecht und parallele zur anderen Seite, das Auswärtsteam gewinnt die erste Partie. Spiel 2 im Eastern Conference Final und die Carolina Hurricanes gehen wieder in Führung, diesmal nicht ganz so früh, aber trotzdem zu Beginn der Partie. Und ja, das ist ein Tor, wo Dobisch im Prinzip gar nichts machen kann. Die Hurricanes holen sich den Puck aus dem Forecheck heraus, bringen die Scheibe dann nach hinten Richtung blauen Linie und es gibt einen Schuss in Richtung Tor und da muss man sagen, eine richtig, richtig schöne Deflection da zum 1:0 zur Führung. Und wieder ist es Eric Robinson, ist ja auch manchmal erstaunlich, hat die ganzen Playoffs nicht getroffen und plötzlich dann an einem Spiel ein Tor, nächstes Spiel direkt nochmal eins obendrauf. Dobisch rutscht da in die andere Richtung, finde ich, kann er nichts machen. Und die Hurricanes wieder mit der Führung, wieder relativ früh und sie haben besser gespielt und es gab fast einen Lacrosse-Tor durch, glaube ich, Smetchnikov, der versucht da den Michigan-Move. Dobisch passt aber auf und verhindert da das 0:2. Und trotzdem war es so, dass die Carolina Hurricanes, finde ich, in dem Spiel dann besser agiert haben, das bessere Team waren, auch sehr darauf bedacht waren, glaube ich, auch insgesamt defensiv einfach überhaupt nicht mehr diese Schnellangriffe zuzulassen von den Montreal Canadiens. Und wenn man dann auch auf die Statistik schaut, es waren 4:1 Torchancen im ersten Spielabschnitt. Also sie haben da defensiv sehr, sehr gut gestanden, die Carolina Hurricanes. Aber sie haben eine Situation, da bekommen sie die Scheibe eben nicht raus. Der Puck wird an der blauen Linie gestoppt. Die Canadiens machen da zwei schnelle Pässe und dann ist es Josh Anderson mit seinem vierten Tor in den Playoffs auch vorne schön vorm Tor und er macht den Ausgleich Mitte des ersten Drittels. Und das war schon wieder ärgerlich aus Sicht der Hurricanes. Sie waren auch da die bessere Mannschaft im ersten Drittel, oder was heißt auch da, sie waren die bessere Mannschaft im ersten Drittel, war ja in Spiel 1 dann nicht so. Sie waren die bessere Mannschaft, haben sich aber nicht belohnt und gehen mit 1:1 in den zweiten Spielabschnitt. Und da war für mich schon wieder so ein bisschen die Gefahr, dass sie vielleicht am Anfang so, ich will nicht sagen, ihr Pulver verschossen haben, aber dass Montreal dann auch wieder einen Weg finden könnte, um einfach wieder reinzukommen in diese Partie. Aber ja, die Hurricanes haben, finde ich, doch gut weitergemacht und doch dann gut auch im zweiten Drittel gespielt. Und dann gibt es auch ein absolutes Highlight-Tor kurz vor Ende des zweiten Spielabschnitts. Nikolai Ehlers mit 2-3 Moves. Schaut euch das Ganze auch mal an. Und ein schöner Abschluss quasi aus der Drehung. Das 2:1 für die Hurricanes. Und ja, auch da wieder gute Situation, aber sie haben es nicht geschafft, diese Führung auszubauen. Das ist dann wieder für mich so ein Stück weit das alte Problem der Carolina Hurricanes. Sie sind überlegen, sie sind die bessere Mannschaft, sie haben auch Torchancen, aber sie machen nicht den Treffer, der eine Partie entscheiden kann. Und sie lassen die Montreal Canadiens im Spiel, sie lassen die Montreal Canadiens noch in dieser Partie. Sie haben einen Powerplay auch. Die Hurricanes, wie gesagt, 2, 3, 4 Möglichkeiten, das dritte zu machen. Das gelingt ihnen nicht. Und am Ende ist es wieder Josh Anderson, der den Ausgleich erzielt. In diesem Fall dann nach 12:51 im letzten Drittel. Und es steht 2:2. Und die Carolina Hurricanes drohen, genauso wie die Colorado Avalanche auf der anderen Seite im Westen, mit 0:2 aus den ersten beiden Partien rauszugehen. Und ja, es passiert dann nichts mehr. Es gibt die erste Verlängerung in einem Conference-Finale. Es steht 2:2, wie gesagt. Und in dem ersten Verlängerungsabschnitt, den wir hatten, da war es so, dass die Hurricanes das bessere Team waren. 2, 3 Torchancen schon, 2, 3 Schüsse schon. Montreal verschwendet auch 2 Chancen, finde ich, schnell nach vorne zu kommen. Und in der Situation, wo dann am Ende Nikolai Ehlers außen frei steht, da haben sie auch vorher eine Gelegenheit vielleicht auf einen 3:2. Das wird nicht gut ausgespielt von den Canadiens. Und wie gesagt, Ehlers kommt wieder an die Scheibe und er macht das, wofür sie ihn geholt haben im Sommer. Er macht vorher das 2:1, er macht jetzt das 3:2 nach Verlängerung und von mir auch oft kritisiert. Aber da hat er wirklich Torjägerqualitäten und einen Killerinstinkt bewiesen in dieser Partie. Und die Hurricanes holen sich Spiel Nummer 2 und gleichen aus in der Serie im Eastern Conference Final. Und das ist sehr, sehr wichtig aus Sicht der Carolina Hurricanes. Ich habe euch die Statistik genannt. Die gilt natürlich genauso auch dann auf der anderen Seite. Und damit zwar das Heimrecht aktuell bei den Montreal Canadiens, aber Carolina eben voll in der Serie mit drin. Sehr, sehr interessant, finde ich, weil beide Mannschaften gute Dinge gezeigt haben. Montreal kann so spielen. Die fühlen sich damit wohl, dass die andere Mannschaft viele Aktionen hat, dass die andere Mannschaft Schüsse hat. Dobisch auch wieder gute Saves, den einen Save macht er, da hat dann Schläger von einem Skater hinten im Schlittschuh mit reinstecken. Also auch ganz, ganz ungewöhnlich. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr gut. Beide Teams, finde ich, Carolina kann zufrieden sein mit den Umstellungen. Es fehlten so ein bisschen die Chancen. Also sie haben halt eben das alte Problem. Es hat aber jetzt gereicht in Spiel Nummer 2. Und jetzt für mich auch wieder so ein bisschen, klar, steht 1-1, aber ich finde auch so ein bisschen der Druck wieder schon bei den Canadiens, weil sie natürlich zu Hause auch mal überzeugender spielen müssen. Auch vielleicht jetzt die beiden Spiele eben gewinnen müssen, weil mit 2-2 zurückzufahren nach Carolina, das wäre natürlich das Idealszenario für die Hurricanes. Aber wie gesagt, die Serie ist für mich auch irgendwo erstaunlicherweise fast manchmal ein bisschen schöner anzuschauen, auch als das im Westen, weil Vegas da auch viel, viel wegnimmt. Aber ja, im Westen steht es eben jetzt 2-0 und im Osten 1-1. Und es geht weiter in der Nacht heute von Sonntag auf Montag. Da will ich einmal kurz reinschauen, nochmal euch die Uhrzeit nennen. Es geht weiter um 2 Uhr. Montagmorgen deutscher Zeit, die Colorado Avalanche must win Game 3 in Vegas. Und in der anderen Serie geht es weiter am Dienstagmorgen um 2 Uhr dann das erste Spiel in Montreal. Und dann will ich mal einmal kurz rüberschauen, ob es Neuigkeiten gibt zu Spielern, die vielleicht dabei sind oder eben auch nicht mit dabei sind. Ob es da schon Neuigkeiten gibt über die Aufstellung der Teams. Hier steht noch was zu Carolina und zu den Carolina Hurricanes. Ansonsten steht hier aktuell nichts davon, ob Mark Stone oder Cale Makar an Spiel Nummer 3 teilnehmen. Das wird entscheidend sein. Mit dem Spiel kann eben die Saison der Colorado Avalanche nochmal in eine positive Richtung kippen. Und ansonsten könnte die aber auch sehr, sehr schnell vorbei sein. Das wird also das Thema von heute und dementsprechend sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.